Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist, und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema New Work nach der Corona-Krise. Wie genau neues Arbeiten danach aussehen kann und was sich jetzt schon geändert hat, darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Markus Albers. Er ist Autor, Journalist und Unternehmer, hat unter anderem das Buch Die digitale Erschöpfung geschrieben. Ich begrüße dich ganz herzlich, Markus.
Hallo Sven, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei bist überhaupt. Habe ich jetzt bei der Vorstellung etwas Wesentliches vergessen oder sind das schon die Attribute, die dich gerade beschreiben?
Nein, das war, glaube ich, eine gute Beschreibung. Ja, ich war ja früher auch Journalist und habe mein ganzes Leben lang als Journalist gearbeitet, bis ich dann 2010 die Agentur gegründet habe, Rethink. Also das sind so ein bisschen die zwei Dinge, die mich, glaube ich, gut beschreiben. Und dann natürlich das große und seit Jahren anhaltende Interesse an allem, was so, ja, Zukunft der Arbeit, hätte man früher gesagt. Inzwischen ist diese Zukunft ja eigentlich schon eingetreten.
Ja, ich habe schon gesehen, du hast dich mit dem Thema Arbeit und New Work oder Zukunft der Arbeit auch schon sehr intensiv befasst. Hast du denn, als Journalist arbeitest du gar nicht mehr oder machst du das auch noch?
Ja, ganz selten. Also ganz selten. Ich schreibe manchmal noch für die Zeitschrift Monocle. Das ist ja so eine weltweit erscheinende Zeitschrift aus Großbritannien. Aber leider muss man sagen, leider finde ich Zeit im Moment nicht journalistisch zu arbeiten, denn so eine Agentur, die nimmt einen auch guten Anspruch und das ist auch toll. Aber manchmal vermisse ich das Schreiben ein bisschen, dem lasse ich dann freien Lauf, beispielsweise in einem LinkedIn-Newsletter, den ich einmal im Monat veröffentliche. Also da schreibe ich.
Was verbirgt sich denn hinter deiner Agentur Rethink, hast du gesagt?
Genau, wir sagen, wir machen Transformative Communication. Das hat eine ganz spannende Bandbreite von Digitalstrategie und strategischer Beratung. Ganz viel auch Content Marketing, also Content-Ökosysteme für Kunden, für Marken aufbauen und dann auch befüllen. Und zunehmend merken wir halt, dass diese Kunden, die wir haben, diese Unternehmen, die wir haben, daran interessiert sind, auch so Transformations- und Change-Themen zu kommunizieren, also nach innen und nach außen. Und das können wir, glauben wir, schon besonders gut. Und das freut mich natürlich, weil da dann zwei Dinge zusammenkommen, die mich beide interessieren, nämlich die Art und Weise, wie sich unser Arbeitsleben verändert, zusammen mit moderner digitaler Kommunikation.
Was sind denn gerade so die Themen, die ja eure Kunden beschäftigen, oder was steht bei den Projekten gerade so im Vordergrund? Was sind da ja die Hauptsachen?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich, aber das, was, glaube ich, gerade alle umtreibt, ist die Frage, wie sich die Organisation verändert. Also wenn gerade vor dem Hintergrund von einer zunehmenden Remote-Work-Situation, ja, wo die Menschen vielleicht heute noch im Homeoffice sind, aber zunehmend dann eben auch wahrscheinlich auch nach Corona nicht mehr alle zu 100% wieder ins Büro zurückkommen werden. Das ist ja wahrscheinlich, dass das jetzt nicht alles einfach wieder genauso wird wie vorher. Da fragen sich natürlich Unternehmen verschiedene Dinge. Sie fragen sich, wie können wir die Kultur aufrechterhalten? Ja, wie schaffen wir es, das Band zwischen den Mitarbeitern und das gemeinsame Brennen für eine Aufgabe aufrechtzuerhalten? Wie geht Führung in Remote-Kontexten, aber dann auch so scheinbar profane Dinge wie viel Büro brauchen wir dann eigentlich noch?
Kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Und was verbirgt sich hinter Neu-Work? Habe ich richtig ausgesprochen, oder?
Ja, das genau, so halb Deutsch, halb Englisch. Ja. Das ist eine Expertenplattform, die ich vor einigen Jahren mitgegründet habe. Das ist kein For-Profit-Unternehmen, sondern es ist eben tatsächlich eine Plattform, die verschiedene Experten rund um das Thema neue Arbeitswelten zusammenbringt, sodass Kunden oder Unternehmen, die dann sagen, wir möchten hier was machen in Sachen neuer Arbeit, sich das nicht extra zusammenpuzzeln müssen. Also normalerweise brauchte man früher dann ja jemanden, der sich mit dem Raum auskennt, dann vielleicht einen anderen Experten, der sich mit IT auskennt, dann vielleicht noch jemanden, die sich mit Kultur beschäftigt. Und New Work war eben unser Ansatz zu sagen, Bricks, Bytes und Behavior, wie man das ja auch so nennt, also die drei Bereiche, die müssen unbedingt immer zusammen gedacht werden. Und damit man die gut und einfach zusammendenken kann, versammeln wir auf dieser New Work-Plattform Experten, die sich mit all diesen drei Bereichen auskennen.
New Work ist jetzt ja schon seit einigen Jahren also das Mega-Schlagwort. Wie sah denn neues Arbeiten jetzt vor der Corona-Pandemie aus? Also die letzten Jahre, was waren da so die Themenbereiche von New Work?
Ja, also wie du schon sagst, beschäftige ich mich ja doch seit inzwischen vielen Jahren, seit 2008, als mein erstes Buch zu dem Thema erschienen ist, Morgen komme ich später rein, hieß es, beschäftige ich mich mit dem Thema. Und ich muss schon sagen, dass in den ersten Jahren man sich dann häufig so ein bisschen fühlte wie der einsame Rufer in der Wüste. Ja, da gab es dann Expertenrunden, da gab es komplett Konferenzen. Aber in der Regel war das kein Mainstream-Phänomen. Ja, die wenigsten Unternehmen haben tatsächlich in der großen Breite ermöglicht, ihren Mitarbeitenden von überall aus und sozusagen auch zeitlich flexibel zu arbeiten. Also gab es dann so Zahlen, die schon angestiegen sind. Und im Jahr 2016 war es dann auch erstmals so, dass eine Mehrheit der Deutschen zumindest gesagt hat, dass sie ab und zu mal so mobil und flexibel arbeitet. Aber wenn wir mal ehrlich sind, und ich glaube, das wissen wir alle aus den Unternehmen, in denen wir vielleicht arbeiten, es war ein Minderheitenphänomen, dass mal jemand gesagt hat, ich bin heute im Homeoffice. Irgendwie wurde man immer noch ein bisschen schief angeguckt. Und das hat sich natürlich total grundlegend geändert seit Corona und Lockdown, weil da dann plötzlich eigentlich die gesamte Wirtschaft ja gezwungen war, ins Homeoffice zu gehen. Und plötzlich haben eben auch die Chefs und Chefinnen gemerkt, Mensch, das geht ja. Und da sind dann ja auch CEOs sozusagen in Interviews on the record gegangen und haben gesagt, guck mal an, ich kann auch einen großen Konzern von meinem Küchentisch aus steuern. Das ist ja interessant. Da möchte ich doch jetzt irgendwie auch Konsequenzen draus ziehen und dann eben so Fragen gestellt haben wie, wie viel Büro braucht man in Zukunft noch? Wie sieht das Büro dann aus? Aber auch, wie geht dann Zusammenarbeit eigentlich gut, wenn sie vor allem digital funktioniert?
Aber New Work ist doch ein bisschen mehr als, Arbeitszeitmodelle, ne, oder? Also ich finde, bei Unternehmen ist es sehr häufig immer darauf fokussiert. Also sie machen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, und dann wird das oft als New Work betitelt. Ist es das denn schon oder ist New Work nicht auch mehr?
Nein, also natürlich ist New Work zunächst mal ein wabernder Begriff, den man definieren müsste, um vernünftig drüber reden zu können. Und so ein bisschen macht ja auch jeder das draus, worüber er oder sie gerne redet. Das sind ja auch gerade sehr, sehr viele New Work Berater oder auch sogenannte New Work Berater da draußen unterwegs. Und jeder hat so ein bisschen so seine eigene Agenda. Ich persönlich finde schon, aber das zeitlich und räumlich flexiblere Arbeiten ein Aspekt, der bei dem ganzen New Work-Thema so im Zentrum steht, weil das ist erstmal die große Veränderung. Wenn ich mir anschaue, wie meine Elterngeneration noch gearbeitet hat, da fuhr man einfach jeden Morgen ins Büro, blieb da 8 oder 9 Stunden, also wenn man einen Büroarbeitsplatz hat, und fuhr dann wieder nach Hause. Also nichts hat das Leben so sehr strukturiert und geprägt wie die Arbeit. Und nichts hat der moderne Wissensarbeiter so viel gemacht, außer schlafen, wie im Büro zu sein. Und das ist schon, glaube ich, eine sehr fundamentale Änderung gerade. Und aus dieser Änderung heraus entstehen jetzt natürlich neue Bedürfnisse, sagen wir mal, an die Arbeitswelt, wie zum Beispiel Kommunikation muss anders fließen, wenn die Menschen nicht mehr alle sich in der Kaffeeküche treffen. Und das heißt dann zum Beispiel, dass man eben die vielbeschworenen Silos aufbrechen muss und dass Hierarchien flacher werden müssen und dass mehr Selbstorganisation ein großes Thema wird. Aber das ist aus meiner Sicht eher etwas, was folgt aus dieser mobileren Arbeitsweise.
Man hatte ja bisher immer das Gefühl, dass die Unternehmen sich da immer so ein bisschen schwer taten mit diesen neuen Arbeitsmodellen, also mobile Arbeit, Homeoffice, zumindest in Teilen. Manche waren ja doch ganz fortschrittlich schon. Aber warum hat denn diese Umsetzung neuer Arbeitsmodelle plötzlich doch so schnell funktioniert? Also jetzt, wo es sein musste, hatte man ja das Gefühl, es geht dann doch, was vorher vielleicht eher so eine leicht ablehnende Haltung hatte.
Ja, ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass die Technik jetzt inzwischen dann eben doch funktioniert hat, was sie vielleicht in vergangenen Jahren, war die dann vielleicht noch nicht immer so weit. Aber heute hat man eben gemerkt, die Tools sind da und sie sind auch einfach zu bedienen. Ja, also das war oft auch eine Hürde, dass dann gesagt wurde, das können vielleicht ältere Kolleginnen und Kollegen nicht so gut. Mhm. Das ist inzwischen alles ja sehr, sehr einfach geworden. Es ist auch weitestgehend jedenfalls sicher geworden. Aus Sicht der IT-Abteilung war das ja manchmal auch noch ein Hindernis. Also die Technik funktioniert, das ist schon mal die erste sozusagen notwendige Bedingung dafür. Und das Zweite ist, dass das Vertrauen, ja, es ist ja immer auch eine Vertrauenskultur und man spricht auch von Vertrauensarbeitszeit, teilweise sogar von Vertrauensarbeitsort. Aber dieses Vertrauen, das Führungskräfte dann eben in ihre Teams haben müssen, dass die im Homeoffice, in dem nicht die ganze Zeit nur Netflix gucken, das war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer da, aber jetzt ging es ja nicht anders. Und plötzlich haben eben auch die Chefs gemerkt, hey, wir sind auch produktiv, ja, und vielleicht sogar produktiver. Und vielleicht muss man sogar ganz im Gegenteil den Menschen sagen, eben auch im Homeoffice musst du mal irgendwann Laptop mal zuklappen nach Feierabend.
Ja, Vertrauen und Produktivität ist ein gutes Stichwort, weil ich hatte also auch im Wochenbriefing vor, ich glaube ein, zwei Wochen, nämlich eine neue Studie, dass viele Chefs doch denken, dass Mitarbeiter im Homeoffice auch sehr häufig mit Wäschewaschen beschäftigt sind. Wie steht es denn tatsächlich um die Produktivität im Homeoffice? Ist das berechtigt, dass Chefs das denken, oder ist die Mehrheit dann doch eher produktiv im Homeoffice?
Ja, das ist ja immer die Frage, wie man das misst, oder? Also es gibt neue Studien, es gab ja immer auch schon mal Studien dazu, aber die neuesten, die jetzt eben auch zu Corona und Lockdown gemacht wurden, die sagen, dass die Menschen in der Tat im Homeoffice produktiver sind. Mhm. Aber wie misst man das? Man fragt sie halt. Ja, man fragt halt, fühlst du dich produktiver? Und da antworten die Menschen, ja, ich fühle mich im Homeoffice produktiver. Das mag fehleranfällig sein. Ja, und ich zumindest habe noch keine Studie gesehen, die das jetzt anders gemessen hätte. Mhm. Ich würde aber sagen, dass diese Selbsteinschätzung, und Psychologen arbeiten ja auch damit, ja, wenn man Menschen fragt, wenn man rausfinden möchte, wie glücklich jemand ist, kann man das ja auch nicht messen, sondern man muss die Person fragen. Und insofern finde ich, die Selbsteinschätzung ist schon eine sehr gute Annäherung. Also wenn die Menschen sich produktiver fühlen, dann sind sie es höchstwahrscheinlich auch. Ich kann das für mich selber aber auch sagen, und dieses Wäschewaschen ist vielleicht das beste Beispiel dafür.
Ja.
Ich finde, es ist ein irrsinnig produktiver Arbeitstag, wenn ich morgens die Kinder in der Schule habe und dann erstmal eine Stunde lang was schreibe und dann vielleicht eine halbe Stunde in der Tat die Wäsche mache und die Küche aufräume und dann nochmal zwei Stunden E-Mails mache und dann vielleicht ein bisschen Sport mache und dann nochmal drei Calls mache. Also warum nicht? Warum nicht das so abwechseln? Die anspruchsvolle Arbeit, die viele von uns tun, Wissensarbeit, ist ja sowieso eine, sagen Forscher, die man nur mit einem Sprint vergleichen kann, nicht mit einem Marathon. Also wir können uns alle in der Regel gar nicht so lange konzentrieren, jedenfalls nicht 8 Stunden am Tag ununterbrochen. Das war ja immer eine Illusion, dass wir im Büro 8 Stunden ununterbrochen arbeiten würden. Also diese kleinen Unterbrechungen im Homeoffice, mir tun die oft sogar gut. Und das beschreiben ja auch viele Menschen. Ja, ich stecke irgendwie an einer Sache fest, ich komme nicht so richtig weiter. Ich gehe vielleicht laufen und habe die Idee, wie es weitergehen kann. Ist doch toll.
Auf jeden Fall. Die andere Sache ist natürlich, wenn das Vertrauen des Chefs halt nicht da ist, also wenn einem quasi ja unterstellt wird, man wäre nur damit beschäftigt mit anderen Sachen, ist das ja vielleicht auch nicht gerade gut für die Kultur. Das wäre dann vielleicht so ein negativer Aspekt dessen, ne? Also wenn die Chefs zumindest, wie die Studie es sagt, glauben, dass die meisten vielleicht nicht so produktiv sind, kann das ja wiederum der Kultur etwas schaden, oder?
Naja, ich glaube, das sind dann mit Verlaub eben dann tatsächlich die altmodischen Chefs, die meinen, dass das richtige, sozusagen die richtige Art ist, draufzuschauen. Ich glaube, dass schon ein Problem darin steckt, in dieser Technologiebranche, würde man vielleicht sagen, diese Entbundelung. Ja? Also Arbeit war ja früher stark gebundelt, ja, nämlich so konzentriert auf diese 8 Stunden im Büro. Es hatte auch Vorteile, weil man wusste, wann man die Kollegen erreicht, ja, man wusste, wann man auch mal eine Antwort kriegt von jemandem. Und wenn man eine Frage hatte, konnte man in der Tat mal kurz rübergehen in das Nachbarbüro und einfach mal fragen. Heute ist es ja eher so, der eine arbeitet ganz früh morgens, die andere arbeitet vielleicht lieber spät abends, und wenn man die Leute wirklich mal zusammen zu einem Call bekommt, das ist dann schon ein erheblicher, sagen wir mal, Organisationsaufwand. Also ich glaube, das ist aus meiner Sicht eher ein Thema bei dem Remote Working, dass es einfach sehr viel mehr Management und auch Projektmanagement Aufwand ist, die Leute alle unter einen Hut zu kriegen. Meine Antwort darauf ist ja, das Unternehmen sowieso viel, viel weniger synchrone Kommunikation machen sollten. Also synchrone Kommunikation, das, was wir gerade machen, ne? Man redet miteinander oder man trifft sich dann auch nach Corona hoffentlich wieder. Hingegen sollte man viel mehr asynchrone Kommunikation machen. Das kann übrigens auch die vielgescholtene E-Mail sein. Das kann ein Kollaborationstool sein, wie auch immer. Aber asynchrone Kommunikation ermöglicht es halt dem und der Einzelnen zu sagen, ich habe längere Phasen ununterbrochene Konzentration. Ja, ich arbeite einfach mal 2 Stunden am Stück, ohne dass schon wieder das Telefon klingelt und der Messenger pingt. Sondern ich beantworte das einfach nach diesen 2 Stunden. Und wenn man das umsetzt, und fast kein Unternehmen macht das gut, aber wenn man das mal umsetzen würde, dann würden wir, davon bin ich fest überzeugt, alle noch viel produktiver werden.
Weil diese Konzentrationsphasen einfach mehr sind oder länger, oder?
Genau. Ja, genau. Weil also Ablenkung ist ja das große Thema schon vorher gewesen, übrigens auch im Büro. Ja, der Trend zu Großraumbüros, den wir ja auch sehen, auch wenn man sie vielleicht nicht Großraumbüros nennt, sondern Open Plan Office oder so, oder Activity-Based Working. Aber im Grunde war natürlich da auch schon vor Corona der Trend zu erkennen, man nimmt so die Wände raus, damit die Menschen mehr miteinander kollaborieren und so weiter. Es ist aber einfach auch sehr viel Ablenkung. Darum tragen ja im Büro inzwischen eigentlich auch alle immer Kopfhörer, zumindest die Büros, die ich so kenne. Aber diese Ablenkung gibt es eben auch digital. Und da gibt es so Zahlen, dass man sich im Schnitt nur 7 oder 8 Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren kann und dann kommt die nächste Unterbrechung. Das ist aber zu kurz. Ja, das ist viel zu kurz. Man braucht auf jeden Fall längere Phasen ununterbrochener Konzentration und das muss man verhandeln.
Genau, auf Großraumbüros kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Nochmal zurück zu dem Homeoffice und mobilem Arbeiten. Das dient ja aktuell eigentlich dem Infektionsschutz. Das war zumindest, wenn jetzt ganze Belegschaften ins Homeoffice geschickt werden, war das ja der Hintergrund. Inwiefern zählt das dann überhaupt zu New Work, wenn das ja Attribut der Selbstbestimmung gar nicht gegeben ist? Weil bei New Work heißt es ja immer so Wahlfreiheit, Selbstbestimmung auf Mitarbeiterseite. Jetzt schreiben sich aber viele, ja, weil sie alle Belegschaften ins Homeoffice schicken, New Work so auf die Fahnen. Wie siehst du das?
Ja, also ich habe mich ja immer schon schwer getan mit dieser Schwarz-Weiß-Sichtweise. Alle müssen immer ins Büro oder wenn nicht, dann sind alle aber auch immer im Homeoffice. So ist es in Wahrheit ja nicht. In Wahrheit ist natürlich eine große Bandbreite, wird die Realität unserer Arbeit in Zukunft kennzeichnen und dann übrigens auch ja nicht nur das Homeoffice, sondern auch das Café, der Zug, der Flughafen, von mir aus auch der Strand mal, ja, um in dem Klischee zu bleiben. Also all das wird ja nach Corona wieder zurückkommen. Und ja, natürlich möchten gerade auch, und ich übrigens auch, ganz viele Menschen wirklich gern mal wieder ins Büro gehen, ja, und wirklich gern mal wieder die Kollegen und Kolleginnen sehen. Klar, gar keine Frage. Aber deine Frage war ja, ist das denn eigentlich New Work, wenn wir alle ins Homeoffice gezwungen werden? Ich finde insofern ja, weil die Tatsache, das ist ja für Unternehmen unfassbar wichtig, ja, dass die Arbeit weitergeht, ja, und auch produktiv weitergeht. Die Tatsache, dass das funktioniert immer noch nach all den Monaten, ist aus meiner Sicht nur dem zu verdanken, dass es da einfach eine gesunde, kleine, bisher noch kleine New Work Kultur gegeben hat, die entsprechenden Tools aufgesetzt hat, die jetzt zur Verfügung stehen, die Arbeitsweisen entwickelt hat, die jetzt zunehmend sich alle aneignen und die auch zum Thema Kultur einiges zu sagen hat, wo die Unternehmen gerade sich ganz stark verändern. Also es ist sozusagen New Work durch die Hintertür, aber es ist New Work.
Neue Arbeitsmodelle siehst du ja durchaus auch kritisch und hast darüber auch in deinem Buch Die digitale Erschöpfung geschrieben. Wie steht's denn so um digitale Tools und Dauererreichbarkeit? Ist es das, was uns im Job erschöpft oder was hast du herausgefunden bei deiner Arbeit?
Naja, man muss immer vorausschicken, dass ich natürlich zunächst mal ein großer Verfechter bin dieser neuen Arbeitsweisen. Ja, ich bin ja dafür, dass wir digitale Werkzeuge benutzen, um uns von diesem Bürozwang zu emanzipieren und von der Präsenzpflicht, die ja häufig noch in vielen Unternehmen eine Rolle gespielt hat. Ich sehe aber, dass wir das nicht immer gut und richtig machen. Und ein Hauptthema aus meiner Sicht ist die Überbetonung des Wertes der Kollaboration. Ja, alle reden von Kollaboration. Das ist im Großraumbüro das Thema. Das ist bei den Kollaborationstools das Thema. Und aber auch beim Thema Kultur, ja, Unternehmenskultur, wenn dann zunehmend so eine Always-on Kultur da ist, wo man erwartet, eigentlich so dann tendenziell doch immer erreichbar zu sein und jedenfalls diesen altmodischen Feierabend nicht mehr zu haben, dann geschieht das ja alles deshalb, weil man annimmt, dass die Menschen irgendwie produktiver und auch kreativer und vielleicht auch glücklicher sind, wenn sie mehr kollaborieren. Da gibt es aber viele Studien, die sagen, Achtung, es ist gar nicht unbedingt so. Ja, häufig sind es Einzelne, die mit neuen Ideen kommen und sind nicht immer die Gruppen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass moderne Wissensarbeiter inzwischen 85% ihrer Zeit mit Kollaboration verbringen. Ja, das kann E-Mail sein, das kann ein Call sein, das kann Chat sein, was auch immer. Aber 85% meiner Arbeitszeit kollaborieren, da würde ich jetzt mal sagen, da habe ich noch 15%, um meine eigentliche Arbeit zu machen. So, und das ist ja auch das, was in ganz vielen Unternehmen beschrieben wird. Das ist bei meiner Buchrecherche, das haben jetzt viele Menschen erzählt, dass die gerade in großen Konzernen, dass sie sagen, da ist so ein Meeting nach dem anderen. Und wenn die dann irgendwann vorbei sind abends, dann müsste ich anfangen, meine E-Mails mal durchzugucken. Und wenn ich das gemacht habe, dann dann müsste ich mal anfangen zu arbeiten. Und das kann es natürlich nicht sein. Mhm. Und übrigens könnte man sagen, ist das durch Corona jetzt besser geworden? Meine Beobachtung ist nein oder wenn dann nur teilweise, weil sich ganz viel dieser Meeting-Präsenzkultur, an die sich gerade Chefs ja auch so ein bisschen gewöhnt hatten, jetzt nach online verlagert. Und dann hat man eben so ein Zoom-Meeting nach dem anderen und das ist auch nicht produktiv.
Ich hatte auch eher das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, dass es gerade am Anfang der Pandemie viel, viel mehr Online-Calls oder Meetings gab, als es sie vorher analog gab. Also ich war, glaube ich, noch nie in so vielen Online-Meetings zum Beginn der Krise. An so vielen analogen Meetings hatte ich zuvor nie teilgenommen. Also ich hatte schon das Gefühl, es viel so, ja, alle wollten dann ein Meeting machen oder wollten sich auch besprechen, was vielleicht auch okay ist, vielleicht auch aufgrund der Unsicherheit, vielleicht auch erhöhter Klärungsbedarf, mag sich ja alles erklären. Aber ich hatte schon das Gefühl, es war ein höheres Aufkommen. Hast du das auch so erlebt oder?
Ja, das ist, glaube ich, eine gute und richtige Beobachtung. Es ist ja im englischsprachigen Raum auch schon der Begriff der Zoom-Fatigue rumgegangen. Okay. Und ich glaube, Menschen haben auch schon T-Shirts getragen, auf denen stand, so sinngemäß, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können.
Ja.
Das ist natürlich alles richtig, klar. Ne? Also gerade am Anfang hatten dann vor allem wahrscheinlich auch Vorgesetzte ein erhöhtes, sagen wir mal, Kontrollbedürfnis oder Steuerungsbedürfnis so. Und das ist einfach eine Generation von Managern, jetzt nicht falsch verstehen, aber die haben gelernt, dass sie führen, indem sie ihre Schäfchen alle in einen Raum bringen und ihnen mal sozusagen erzählen, was, wo es jetzt lang geht. Und wenn sie das nicht physisch machen können, dann machen sie es eben virtuell. Und das hat sicherlich zu viel mehr Meetings, Online-Meetings geführt. Und das andere, aber auch, wie du sagst, natürlich das berechtigte Abstimmungsbedürfnis der Teams selber, die dann gesagt haben, ne, wie machen wir es denn jetzt am besten? Ich glaube, die Kurve ist ein bisschen runtergegangen. Ja, also ich glaube, die Tage, die dann nur aus Videocalls bestanden, sind zumindest in meinem Leben seltener geworden.
Auf jeden Fall.
Die Menschen lernen dazu, oder? Man lernt halt dazu, dass man nicht jedes Meeting damit beenden darf, zu sagen, und morgen treffen wir uns gleich wieder. Ja, dann hat man nämlich den Kalender voller Meetings und kommt zu nichts anderem mehr.
Du hast es eben gerade schon angesprochen, der klassische Feierabend, den gibt's ja oft vielleicht in der Form so gar nicht mehr. Gerade beim Homeoffice erschwert das natürlich die Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben. Ist es denn das, was erschöpft, dass da keine klare Abgrenzung mehr folgt? Oder wie sollten ja Beschäftigte und Arbeitgeber mit diesen neuen Modellen denn richtig umgehen?
Ja, also die Krankenkassen, die das untersucht haben, und die müssen es ja wissen, die sagen, dass in der Tat es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen der Entgrenzung unserer Arbeitswelt und übrigens nicht erst seit Corona und der Tatsache, dass die Menschen sich gestresster fühlen und dann tatsächlich auch öfter krank sind dadurch durch Stress, ja, und auch also Arbeitsausfälle und so weiter. Das kostet auch Geld. Das ist also ganz gut belegt. Ich glaube also, diese Entgrenzung ist ein Problem. Sie ist aus meiner Sicht aber vor allem deshalb ein Problem, weil das Neue schon da, das Alte aber noch nicht weg ist. Also das Neue ist sowas wie, ist in Ordnung und es wird auch erwartet, dass ich vielleicht nachts um 11 nochmal meinen Laptop aufklappe und nochmal kurz eine E-Mail schreibe an meine Kollegen. Und es ist, glaube ich, für viele Menschen sogar völlig in Ordnung, weil sie sagen, naja, dann habe ich vorher meine Kinder ins Bett gebracht und wenn ich das jetzt mache, muss ich es morgen früh nicht machen. Ein Problem entsteht ja erst dann, wenn die alte Präsenzkultur damit kollidiert, die da heißt, aber morgen um 9 sitzen alle wieder am Schreibtisch oder jetzt in diesen Zeiten eben von mir aus dann schon wieder im nächsten Online-Meeting am Rechner. Beides zusammen, das geht halt nicht. Beides zusammen macht halt, und das macht die Leute dann, glaube ich, wirklich auch krank, sogar krank oder zumindest erschöpft. Das ist das eine. Und das andere, das kennt, glaube ich, auch jeder. Ich persönlich, ne, ich werde ja auch mal gefragt, was ist denn, Markus, bist du jetzt so erschöpft? Also, ich bin nicht per se, aber ich bin erschöpft nach Arbeitstagen, an denen ich den ganzen Tag lang eigentlich nur ja eben kollaboriert habe. Ja, also irgendwie lauter Meetings und E-Mails und Chat und Informationen hin und her geschoben, wo ich dann abends wirklich körperlich erschöpft bin, weil ich gleichzeitig das Gefühl habe, im Grunde eigentlich nichts geschafft zu haben. Ne? Und ja. Diese Diskrepanz, das erschöpft.
Was können denn Arbeitgeber und Beschäftigte, also beide gleichermaßen vielleicht dann tun, damit das nicht passiert?
Ja, also ich gibt's verschiedene Dinge, die man tun kann. Ich persönlich halte ja nicht so viel von Top-Down-Regeln, die dann alle einschränken sollen, wie das in manchen Unternehmen ja auch vor Corona schon geschehen ist, dass man dann beispielsweise abends die E-Mail-Server abstellt. Das ist, glaube ich, in einer globalisierten Wirtschaft Quatsch, ehrlich gesagt. Hingegen glaube ich, dass Teams und dann eben auch Belegschaften und so weiter sehr gut selbst organisieren können, wenn man sie denn lässt. Die Teams wissen oft selber ganz gut, wie sie arbeiten wollen und können. Ja, und wenn beispielsweise, und was ich persönlich extrem hilfreich fand, war die Unterscheidung zwischen der Makers Schedule und der Managers Schedule. Also ein Manager-Kalender, ja, wenn man sich so ein Outlook vielleicht oder seinen elektronischen Kalender vor Augen führt, wenn der aussieht wie so ein Flickenteppich, ganz viele kleine bunte Raster, Kästchen, hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, dann ist das sozusagen eine Manager-Schedule, ja, wo ich einen Termin nach dem anderen habe, wo ich aber eigentlich gar nicht so richtig zum Arbeiten komme. Was man braucht, was eigentlich alle brauchen, ist aber hingegen eine Makers-Schedule, also ein Kalender, in dem ich großflächige Kästen habe, ja, längere Phasen, ununterbrochene Konzentration, haben wir vorhin gesagt. Und das kann ich verhandeln, ja. Da gibt's jetzt, das ist ja gar keine Raketenwissenschaft. Da kann ich mit meinen Kollegen und auch Vorgesetzten drüber sprechen und sagen, Leute, wollen wir das mal ausprobieren, ne? Da hört man von Unternehmen, die zum Beispiel sagen, vormittags keine Meetings, da kommen dann, sagen wir mal, die Eltern an und sagen, ja, dann bitte aber auch die Meetings dann nicht in den Abend schieben, kann man auch verstehen. Das muss alles verhandelt werden.
Ja.
Aber man kann es verhandeln. Man kann es verhandeln, man muss es jetzt verhandeln.
Wir hatten ja eben schon die Großraumbüros kurz angesprochen. Was hältst du grundsätzlich von den Großraumbüros? Bist du eher dafür oder dagegen? Weil ich habe immer das Gefühl, es gibt immer zwei Lager. Also entweder ist man eher pro oder contra Großraumbüro. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, also ich bin ja schon jemand, das kommt vielleicht aber auch aus meiner beruflichen Historie, als jemand, der auch viel schreibt, und um zu schreiben, muss man ja vorher auch viel lesen und analysieren und synthetisieren und so weiter. Da braucht man dann schon auch mal Ruhe. Das heißt, ich bin jemand, der auch gerne mal die Tür zumacht. Aber gleichzeitig bin ich auch jemand, der wahnsinnig gerne mit seinen Kollegen und Kolleginnen zusammen, ja, laut, wild und kreativ auf neue Ideen kommt. Und das, ich glaube, die wichtige Erkenntnis ist, dass es beides braucht. Ja, es braucht beides, und entweder hat man eines von diesen großen, luxuriösen Büros, die eben beides abbilden können, also Kollaborationsflächen, Meetingbereiche und so weiter, aber eben auch Rückzugsmöglichkeiten, ja, diese berühmten Telefonzellen und so weiter. Oder, und das finde ich genauso okay, weil ehrlich gesagt braucht man nämlich ganz schön viel Fläche für das, was ich gerade gesagt habe. Ich finde es genauso in Ordnung, wenn man sagt, das Büro verändert halt seine Aufgabe. Das ist nicht mehr der Ort, wo ich hingehe, um auf einen Bildschirm zu schauen. Das kann ich überall. Das Büro ist der Ort der Kollaboration. Das kann dann gerne auch laut sein und Großraum und ganz viel Ablenkung und alle quatschen durcheinander und kommen auf tolle neue Ideen. Der einzige Punkt ist dabei, das funktioniert nur dann, wenn ich nicht immer hingehen muss. Das ist der große, wichtige Punkt.
Genau, also wenn die Mitarbeiter quasi Wahlfreiheit dann haben, ne, oder?
Ganz genau. Also wenn ich sage, zweimal die Woche, sagen wir mal, gehe ich ins Büro, und da bin ich dann auch abgelenkt, da will ich auch abgelenkt sein, ja, da will ich auf neue Ideen kommen mit den anderen zusammen, und dann verlasse ich das Büro aber auch wieder und setze mich ins Homeoffice oder ins Café oder wo auch immer man gut arbeiten kann, und da bin ich dann ungestört und kann mich konzentrieren. Und das heißt ja eben für die Büroplanung, wenn man das letztere Modell nimmt, was aus meiner Sicht eher das Modell der Zukunft ist, dass die Büros sich eben stark verändern werden. Wahrscheinlich werden sie zentraler, wahrscheinlich werden sie kleiner und wie manche so nett sagen, ein bisschen mehr wie ein Showroom, ja, wie ein Mode-Showroom, vielleicht in der Innenstadt. Also toll ausgestattet, wirklich schick, eine Visitenkarte der Marke, toll für Employer Branding und für Kunden, aber als Mitarbeiter gehe ich vielleicht nur manchmal.
Genau, Bürofläche ist ja ein gutes Stichwort. Aktuell stehen ja sehr viele Großraumbüros oder Büros generell ja leer. Wie viel Fläche brauchen wir in Zukunft überhaupt noch? Also gerade jetzt in Anbetracht von Corona, wenn ein Großteil der Belegschaft, viele Unternehmen haben ja angekündigt, dass das Homeoffice generell bleiben wird, vielleicht gar nicht mehr im Büro vor Ort sind, können die Unternehmen jetzt schon anfangen, die Fläche zu reduzieren?
Ja, das würde ich nicht tun, ehrlich gesagt. Das würde ich nicht tun aus zwei Gründen. Erstens, weil Corona wird ja vorbeigehen, ja, und ich würde hingegen mir genau diese Gedanken machen, die wir gerade kurz angesprochen haben. Also welche Art von Büro möchte ich denn in 5 Jahren haben? Mhm. Und das kann sein, dass ich sage, die Fläche, die wir haben, oder die Flächen, die wir haben, das sind ja oft auch wirklich viele große Flächen, gerade bei großen Konzernen, dass man sagt, die nutzen wir anders, ja. Super, dass wir sie haben, wir sind toll gelegen, aber lass uns doch nicht überall Schreibtische reinstellen mit Bildschirmen drauf, weil das braucht eigentlich keiner mehr, sondern lass uns diese Flächen anders bespielen, da Mietverträge in der Regel ja, vor allem Gewerbemietverträge ja in der Regel auch lange laufen, ist das, glaube ich, häufig der klügere Gedanke, weil man auch eh nicht rauskommt. Und gleichzeitig entsteht ja so ein Flexibilisierungsbedarf auch bei Büroflächen. Ich sehe das jetzt gerade zum Beispiel beim St. Oberholz hier in Berlin, oder? Das kennt man ja so als Coworking Space und Café-Kette. Die haben aber gerade auch einen ganz interessanten neuen Geschäftsbereich aufgemacht, indem sie den Unternehmen den Teil ihrer Bürofläche, den sie jetzt gerade zu Corona-Zeiten eigentlich nicht brauchen, abnehmen und den auf, sozusagen auf dem Markt anbieten und dann wieder andere Mieter da reinsetzen. Das durchmischt alles ganz schön und nimmt so ein bisschen diese statische Schwere raus und auch das Langfristige raus aus Büroplanung. Ich glaube, solche Modelle werden wir viel mehr sehen.
Genau, aber das wäre ja auch eine unternehmerische Entscheidung zu sagen, okay, wir geben 30% der Fläche ab für ja Coworking Spaces oder vermieten sie unter. Ich meine, es ist ja auch alles eine Kostenfrage, wenn jetzt die ganzen Büros leer stehen. Letztendlich ist das ja auch ein großer Kostenblock.
Genau, aber so kann man es, finde ich, machen. Ne? Also jetzt nicht gleich alles abmieten, sondern ja, dann lieber sagen, ich nehme 30, 40, in Gottes Namen auch 50% der Fläche und entweder setze ich selbst einen Untermieter rein oder ich mache selbst einen Coworking Space, wo dann ja auch dann, wenn Corona vorbei ist, meine eigenen Leute auch wieder rein können und das wird auch toll finden, wenn sich das so ein bisschen mischt. Und oder ich lasse das eben sozusagen bewirtschaften von jemandem, wie was ich gerade sagte, von dieser neuen St. Oberholz-Gesellschaft, die nehmen einem das dann ab. Ja, die machen dann Fotos von den Räumen, stellen das auf ihre Website und man wundert sich, man wird ja denken, zu Corona-Zeiten sucht doch keiner ein Büro. Stimmt aber nicht. Auch da gibt es einen Markt, gerade weil es ein Markt ist, der nicht heißt, 5 Jahre Vertrag unterschreiben. Das macht halt keiner. Aber 1-2 Jahre schon.
Ich glaube, gerade diese Flexibilisierung auch da hinsichtlich Mietverträgen, Mietbindungen ist das natürlich auch im Sinne von New Work, ne?
Absolut, genau.
In welche Richtung entwickelt sich denn die Arbeitswelt, wenn wir jetzt von der Arbeit der Zukunft sprechen? Hat die Corona-Pandemie den Prozess jetzt nur beschleunigt oder auch geprägt?
Ja, also ich glaube, zunächst mal beschleunigt, oder? Also ich meine, der Trend ging ja sowieso in diese Richtung. Der Trend ging hin zu einmal einer Mobilisierung und Flexibilisierung und infolgedessen, was wir am Anfang gesagt haben, auch einer neuen Betrachtung der Frage, wozu Organisationen eigentlich da sind. Ja, also und wie viel Hierarchie brauche ich noch und wie kann ich Selbstorganisation herstellen und solche Fragen. Also der Trend war schon da. Der ist durch Corona, glaube ich, nochmal viel deutlicher geworden, ja, und einfach in viel mehr Unternehmen angekommen. Und ich glaube, das muss jetzt sozusagen die Wirtschaft auch erstmal verdauen, ja. Also diese Schritte zu machen, das wird auch die nächsten Jahre noch dauern. Ja, ich glaube nicht, dass es da jetzt dann schon wieder ein neues Modell oder neue Ziele braucht, sondern das aus meiner Sicht, wie modernes Arbeiten aussieht, und viele Experten sagen das ja seit Jahren.
Ja.
Jetzt passiert es gerade und das ist halt auch irrsinnig spannend.
Wir kommen zum Ende und meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht. Welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben?
Also der eine Tipp, den habe ich ja schon genannt, nämlich sich den eigenen Kalender einmal anschauen und sich zu fragen, habe ich eigentlich eine Makers Schedule oder eine Managers Schedule, und dann dafür sorgen, dass man eben längere Phasen ununterbrochener Konzentration hat. Das ist ein Tipp. Ja, und der andere Tipp ist ehrlich gesagt einer, den man sich von jetzt auch als Unternehmer, als Arbeitgeber gesprochen mal, ja, den man sich eben von Remote-Only-Companies abschauen kann. Die gibt es ja. Es gibt ja Unternehmen wie GitHub oder Automatic, die hatten noch nie ein Büro. Ja, da sitzen die Menschen auf der ganzen Welt verteilt. Die sind trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Ein Geheimnis, das die haben, ist, dass die sehr viel mehr operative und strategische Klarheit herstellen. Also da müssen die Manager wirklich managen und müssen dann auch aufschreiben. Ja, was wollen wir erreichen? Bis wann? Mit welchen Ressourcen? Wie messen wir das eigentlich, dass wir das erreichen? Und so weiter und so weiter. Da gibt's also nicht diese Notwendigkeit einer Kaffeeküche, wo man nach dem Meeting dann zusammensteht und sagt, sag mal, wie hast du das gerade verstanden, was die gesagt haben? Auch nicht. Das gibt's da einfach nicht, weil es ist aufgeschrieben, es ist definiert. Und das klingt trivial, ist aber ein sehr mächtiges Instrument, was übrigens auch durchaus anstrengend und schmerzhaft ist. Ja, also seine Chefs mal zu zwingen, zu sagen, bitte gib mir das Briefing schriftlich und sag mir, in welchen KPIs du mich messen willst. Das ist eine Frage, die sich immer mal lohnt und jetzt gerade besonders.
Hast du denn Managers oder Makers Schedule?
An manchen Tagen so, an manchen Tagen so. Es ist eher ernst. Nein, aber es ist ja ein fließender Prozess. Also in dem Moment, wo ich merke, dass die Manager Schedule wieder so zurückkriecht in meinen Kalender, ja, und wir anfangen, überall kleine Kästchen reinzusetzen, da habe ich jetzt immerhin die Erkenntnis, dass ich sage, Achtung, ups, hier läuft gerade was falsch. Und dann fange ich wieder an, Nein zu sagen. Und dann muss man eben auch Nein sagen. Und man muss auch sagen, nein, dieses Treffen oder dieses Telefonat ohne klare Agenda, wollen wir einfach mal ein bisschen quatschen, mache ich nicht.
Okay, das probiere ich auch mal aus in den folgenden Wochen. Mal schauen. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich von dir, Markus. Ganz lieben Dank für deinen Input.
Ich danke dir. Ganz tolle Fragen.
Und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Shownotes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten.